Bien, je la reprends encore, je le revole encore un peu la parole avant de la céder au chancelier. Je voulais vous simplement attirer votre attention sur le dernier numéro de la Gazette des Couloirs, qui est le petit journal qui est fait chaque nuit par les organisateurs de ce congrès et qui donne un compte-rendu des événements de la veille. Moi, vous remarquerez certainement la caricature de la première page. Mais vous verrez aussi l'éditorial de cette gazette, qui est, me semble-t-il, une bonne présentation du chancelier Kreisky, avec un titre que tout le monde connaît ici, qui dit « Là, je ne fais rien à l'affaire ». Je crois que je ne vais pas vous lire maintenant cet éditorial, mais je conseille à tout le monde de le lire, parce que ça correspond vraiment à la personnalité de Bruno Kreisky. Il faut dire que nous avons eu, déjà hier soir, lors de son arrivée ici, une discussion à bâton rompu, qui était vraiment très intéressante, et qui nous a fait regretter qu'il n'y ait pas plus souvent des rencontres entre les différentes générations de militants, parce que nous pensons que ce qui est très important chez Bruno Kreisky, c'est que après la longue carrière qu'il a eue, et après toutes les responsabilités dont il a été chargé, il est resté malgré tout un militant qui sait écouter les jeunes et qui sait parler avec eux. Et c'est à ce titre que nous sommes très heureux de l'accueillir ici. Et maintenant, je vais lui laisser la parole parce qu'il faut que nous aussi on sache l'écouter.
Oui, ben. Einiger Zeit hat mich ein Freund in Österreich, ein wohlmeinender Freund, aufmerksam gemacht, ob ich auch wirklich überlegt habe, auf was ich mich da einlasse, diese Einladung anzunehmen. Sie hätten sehr viel Ominöses über diese Organisation, die Einladende ist, gehört. Man wisse sehr wenig über sie. Meine Antwort war, dass mir das einerseits nicht stören würde, wenn man wirklich so wenig über sie wisse. Die Hauptsache ist mir, dass sie von mir wissen wollen, was ich zu diesem Thema zu sagen habe. Man kann sich eigentlich in der Demokratie seine Zuhörer nicht aussuchen. Zum Zweiten aber kenne ich die meisten der Organisateure aus ihrer stürmischesten Zeit, wo sie mir die allergrößten Probleme geschaffen haben, so mehr kann mir heute auch nicht passieren. Und nun zum Thema, soweit ich davon etwas verstehe und soweit ich mich in der Praxis mit ihm zu beschäftigen hatte. Denn wissen Sie, für uns in Österreich hat dieses Problem nicht den gleichen Aspekt wie für viele andere Länder. Wir sind ein Land, das sehr klein ist, das aber sehr lange Grenzen hat, 2400 Kilometer Grenzen und davon 1200 mit Ländern, die von kommunistischen Parteien regiert werden. Und das bedeutet, die Erfahrung lehrt das, dass wir bereit sein müssen, zu einer gestimmten Grundhaltung in Fragen politischer Flüchtlinge. Und da ich selber lange Zeit ein politischer Flüchtling war, so habe ich in der Regierung den Standpunkt vertreten, schon aus der Zeit meiner Staatssekretärschaft, dass Österreich die Aufgabe hat, da wir dort liegen, wo wir liegen, um ein Wort eines großen finnischen Politikers zu verwenden, was die Beziehungen Finnlands zur Sowjetunion betrifft, müssen wir jederzeit bereit sein, jedem, der an unsere Türe klopft, sie aufzumachen. Denn ich weiß, was es für viele Flüchtlinge bedeutet hat. Sehr oft, und ich hoffe, mein alter Freund Dr. Müller wird mir das verzeihen, wie furchtbar es war während des Krieges, als die Deutschen Frankreich okkupiert haben, an die Schweizer Türen geklopft haben und wie schwer es für sie war, dort hineinzukommen. Und ich weiß auch, wie das in anderen Ländern war, die sich sehr viel zugute halten auf ihre demokratische, lange, Jahrzehnte alte Demokratie. Und das war mir eine Lehre und von dem Augenblick an, in dem ich etwas zu reden oder mitzureden hatte, hat Österreich, und darauf bin ich eigentlich nicht stolz, aber glücklich darüber, haben wir die Tore und Türen weit aufgemacht und nicht erst gewartet, bis ein beamteter Kommissar uns gesagt hat, den dürft ihr behalten und den nicht. Wir haben also demgemäß viele Hunderttausende Flüchtlinge gehabt, die nach einiger Zeit wieder weitergewandert sind. 200.000 sind in wenigen Nächten aus Ungarn nach Österreich gekommen, über die berühmte Brücke von Andau. Und Zehntausende sind aus Polen und andere, in zwei Etappen aus Polen gekommen. Zuerst die Juden aus Polen, die damals nach dem berühmten Witz, in Polen fängt jeder Witz an, zwei Juden begegnen einander. Und dann kam eine Epoche, in der man scherzhaft meinte, zwei Aggressoren begegneten einander, und damit waren die Juden gemeint. Da haben wir sie reingelassen und weiter wandern lassen, soweit sie es wollten. Und dann kam die große polnische Welle nach der Richtung des Militärregimes in Polen. Dann gab es den permanenten Flüchtlingsstrom, der jedes Jahr, auch in ruhigen Jahren, nicht weit unter 100.000 geblieben ist. Dann kamen die Russen jüdischer Religion. Ich weigere mich, die in sowjetischen Pässen vermerkte Feststellung zu akzeptieren, wo unter Volk Jude steht, weil mich das allzu sehr an die Zeit erinnert, als Juden einen Pass mit einem dicken J hatten. Wir haben also andere Aufgaben in diesem Zusammenhang, aber Sie sprechen ja hier von Fremdarbeitern und Flüchtlingen. Wenn wir auch im Bereich der Fremdarbeiter nur eine, sagen wir, bescheidene Rolle spielen, so haben wir jedenfalls im Bereich der Flüchtlinge eine sehr große gespielt. Hunderttausende und Aberhunderttausende sind durch unser Land gegangen. Das hat den österreichischen Steuerzahler sehr viel Geld gekostet, denn die Beiträge vom Flüchtlingshochkommissar waren ja nur begrenzt auf ganz wenige. Und die Österreicher haben diese große Last auf sich genommen, zum Teil, weil sie sie nicht gekannt haben und zum anderen Teil, weil sie doch das Gefühl hatten, dass uns das im Ausland hoch angerechnet wird. Echte ethische Motive, die hat es wie überall bei allen Völkern nur bei einer Minderheit gegeben, wenn ich absehe von den skandinavischen Völkern und Holland. Das sind Länder, die wirklich bei ihrer Politik immer wieder im höchsten Maße politisch-ethische Gesichtspunkte anlegen. Bei den in Österreich dominierenden Gastarbeitergruppen, um mit Österreich zu beginnen, oder sie zusammen machen nur 2,5% der Bevölkerung aus. Aber sagen Sie nicht, dass 2,5% der Bevölkerung wenig sind. Bei uns haben die Juden, obwohl es viele bei uns gegeben hat, aufgrund der alten Monarchie, auch nur 2% der Bevölkerung ausgemacht und trotzdem ist es eine hunderttausendfache menschliche Tragödie gewesen, was passiert ist. Österreich hat daher im internationalen Vergleich einen relativ geringen Anteil an Gastarbeitern. Im Jahre 1980 betrug der Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung in der Schweiz 14,2%, in Belgien 9,2%, in Frankreich 7,8%, in der Bundesrepublik 7,2% und in Schweden 5,1%. Die einen nennen Sie, die Gastarbeiter, mit einem gewissen Bias, Fremdarbeiter. Die anderen etwas freundlicher, aber das provisorische ihres Zustandes kennzeichnend Gastarbeiter. Dieses Problem hat viele Aspekte, ich will mich nur mit wenigen dieser Aspekte beschäftigen. Vor allem deshalb, weil ich nicht genug davon verstehe und zweitens, weil Sie hier auf diesem Kongress so viele Leute hören können und gehört haben, die von den Dingen viel verstehen. Ich möchte mich daher heute auf einige allgemeine soziologische und psychologisch-politische Aspekte der Xenophobie beschränken. Webster's Dictionary definiert diesen Begriff mit Fear and Hatred of Strangers or Foreigners or of anything that is strange or foreign. Das ist wie alle englischen Definitionen furchtbar einfach und auf das Wesentliche verkürzt. Was verbirgt sich hinter dieser Definition? In einer Studie des Institute of Jewish Affairs, die ich unlängst gelesen habe, und dieses Institut hat seinen Sitz in London, und man braucht also nicht fürchten, dass das alles zionistische Apologetik ist, dieses Institut hat im November des vorigen Jahres einen Artikel veröffentlicht, in dem festgestellt wird, dass sich in den letzten Jahren und im Besonderen in den letzten Monaten Vorteile in signifikanter Weise gezeigt haben und dass sie vor allem rasch gestiegen sind. Es handelt sich aber, wie der Bericht feststellt, nicht um ein rein französisches Phänomen, wie man oft glaubt. Es gibt es in verschiedenen Ausmaßen in den am stärksten entwickelten Ländern Westeuropas. Die Opfer dieser Xenophobie sind Immigranten nordafrikanischer Herkunft und merkwürdigerweise in einem geringen Ausmaße die Schwarzafrikaner. Im Augenblick, so wird festgestellt, ist die Proportion der Immigranten zur Bevölkerung nicht wesentlich höher als in den 30er Jahren. Gewöhnlich sind die immigrierten Arbeiter hauptsächlich beschäftigt in weniger qualifizierten Berufen, was auch zur Folge hat, dass sie einen hohen Grad an Mobilität akzeptieren müssen. Sie können also sehr viel weniger sesshaft sein als ihre, wenn ich den alten, altmodische Wort verwenden darf, als ihre Klassengenossen. Und ich tue das mit bewusst. Dass sich daher die Immigranten vor allem in gewissen Regionen konzentrieren, wo eine große Nachfrage nach manueller Arbeit besteht, ist klar. Diese ungleiche geografische Verbreitung hat zu zusätzlichen Spannungen geführt im Wohnungsbereich und in anderen Schulbereich und hat nicht nur wirtschaftliche Probleme geschaffen, sondern vor allem Schulprobleme. Und es ist sehr merkwürdig festzustellen, dass die Art, wie in einem Staat die Schulprobleme der fremden Arbeiter behandelt werden, dass das ein typischer Ausdruck für die Annäherung an dieses Problem ist. Wenn Sie zum Beispiel Ghetto-Schulen machen, dann verschärfen Sie das Problem in einer Weise, wie es uns die Geschichte schon gezeigt hat. Wenn zum Beispiel ein großer Lärm in meiner Schulklasse war, da kam der deutschnationale Geschichtsprofessor, die meisten österreichischen Geschichtsprofessoren bis auf die jüngste Zeit sind deutschnationale gewesen. Sie können sich vorstellen, wie viel Patriotismus, österreichischen Patriotismus sie uns beigebracht haben. Dann betrat er das Klassenzimmer, schrie, was ist denn da für ein Lärm, glaubt ihr, seid in einer Judenschule? Womit man zum Ausdruck gebracht hat, dass solche Schulen sich durch besonderen Lärm und alles mögliche andere auszeichnen. Und es ist natürlich so, dass heute zum Beispiel in den Ländern, in denen man die Türken in besondere Schulen sperrt und sich wenig um ihren Schulfortschritt kümmert, weil sie ja Türken sind, dass man auch sagen könnte oder hören könnte, was glaubt ihr denn, seid ihr in einer Türkenschule? Zum Glück ist uns das in Österreich erspart geblieben, weil wir von vornherein eigentlich die Meinung vertreten haben, die türkischen Kinder sollen mit den anderen Kindern in die gleiche Schule gehen. Und wenn man dann eigenen türkischen Unterricht braucht, so sollen wir das subventionieren, was wir auch getan haben. Und wir haben eigentlich eine große Zurückhaltung bewiesen, wie es sich für eine sozialdemokratische Regierung gehört, sodass sogar die türkischen Organisationen von uns verlangt haben, dass wir für sie eine Sonderregelung finden, was wir dann auch zögernd getan haben. Wir haben immer wieder übersehen,